Und wie jedes Mal mit diesem wunderbaren Stück der Mittelalter-Spielert heiße ich euch hier herzlich willkommen bei unserem Podcast Maultrommel. Mein Name ist Dominik Huber.
Und ich bin Sebastian Völk, auch bekannt als Iron Skin.
Und ihr seht's vielleicht, wenn ihr gerade auf YouTube seid, das ist unser erster Podcast mit Video. Ich bin heute zu Gast beim Sebastian in seiner Werkstatt.
Ja, schön, dass du da bist. Das ist das erste Mal, dass wir uns in Person begegnen, ja, seit mehreren Folgen Podcast.
Nach 2 Jahren Podcast sitzen wir endlich mal zusammen an einem Tisch und können hier zusammen mal quatschen. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Heute geht es natürlich um unsere Spezialität Ringpanzer.
Na klar.
Da können wir uns nämlich mal wieder richtig schön drüber auslassen. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht. Wir waren hier ein bisschen in der Stadt unterwegs. Wir sind in Erlangen bei Sebastian und er hat mir ein bisschen was von der Stadt gezeigt. Den mittelalterlichen, wenig vorhandenen Charme.
Ja, es gibt ein bisschen Stadtmauer.
Ein bisschen Stadtmauer und ein paar schöne Häuser. Also war schon schön. Jetzt sitzen wir hier. Wir haben ein bisschen im Vorgespräch eben schon ein paar Thematiken angesprochen. Und ich glaube, die sind für unsere Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr nämlich auf Spotify jetzt gerade wieder mal zuhört, schaut auf YouTube vorbei, da gibt es das Ganze als Video.
Ja, ihr seht ein bisschen Kettenhemd und so den Hintergrund der Werkstatt.
Und unsere hässlichen Gesichter mal.
Wir haben das extra aufgebaut für euch.
Die komplette Werkstatt einfach mal zerlegt und umgeräumt, damit sie halbwegs Videoset-tauglich ist.
Ich musste extra aufräumen.
Und man weiß, in der Werkstatt von einem guten Handwerker ist nie aufgeräumt.
Ja, wir quatschen über Ähnliches, was wir vorhin schon im Vorgespräch angeschnitten haben. Also wir haben uns gefragt, wie sah eigentlich so ein Kettenhemd aus, ne? In der Periode 13. Jahrhundert, was ja uns am meisten interessiert.
Was wir vielleicht noch vorher erwähnen können, Sebastian, du hast jetzt vor ein paar Tagen ein kleines Projekt gehabt. Du hattest ein kleines Filmteam zu Gast für einen Beitrag vom BR. Ja. Und ihr wart zusammen auf der Feste Coburg, wo ja die hauptsächlich 15. bis 16. Jahrhundert Ringpanzerteile liegen. Und du hast die Dinger jetzt mal angesehen. Angefasst?
Ja. Na, nicht alle, aber Feste Coburg ist bekannt spätestens seit der Bachelorarbeit von Isaac Krog. Da gibt es ein tolles Paper dazu.
Das ist ja quasi unsere aktuelle Bibel für Ringpanzerherstellung. An der Stelle Grüße raus an Isaac, auch wenn du uns wahrscheinlich nicht hören und nicht verstehen wirst, aber egal.
Also da liegen Kettenärmel und die sind aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Aber an manchen von den Exemplaren siehst du, dass da ein Ärmel hat irgendwie Schnittmuster, die nur Sinn machen bei einem ganzen Hemd. Und du kannst davon ausgehen, dass das mal recycelt
das wurde. Das hat Isaac richtig schön auseinandergenommen und er hat halt an ein paar von den Ärmeln quasi gefunden, dass Erweiterungen für den Rücken eingearbeitet wären, was bei einem einzelnen Ärmel aber an der Stelle keinen Sinn macht. Also kann man davon ausgehen, dass das Stück aus einem kompletten Hemd rausgeschnitten wurde.
Ja.
Da haben wir schon mal bestimmt in allen anderen Podcast-Folgen mindestens einmal drüber geredet, weil
das
ist ein wiederkehrendes Thema. Aber und wir haben uns jetzt hier beim Spazierengehen durch das schöne Erlangen gefragt, wie war das denn im 13. eigentlich? Weil wir kennen die Abbildungen, Kreuzfahrerbibel und auch diverse andere richtig schöne, tighte Kettenhemden, komplett eng geschnitten.
Und wir haben halt von der Fundlage nicht so viel. Wir
richten uns Fragmente eigentlich.
Ja.
Die paar Stücke, die es gibt, die ja ins 13. gehören könnten, sind relativ ungenau datiert. Manchmal ist auch mit Sprachbarriere, dass wir halt schwer sagen können, inwieweit die jetzt wirklich erforscht wurden. Über ein paar Stücke gibt es auch halt überhaupt keine Veröffentlichungen, egal ob auf Englisch oder in der Landessprache, wo das Ding auch immer liegt. Und wir haben darüber geredet, wie waren die denn jetzt geschnitten. Wir haben eben diese Abbildungen, haben aber wenig Funde. Und wir haben aber auch Abbildungen, wo die Ringpanzer scheinbar eigentlich relativ weit sind, was wir ja mittlerweile in der Szene oft ein bisschen so als Gromitum-Indienhemden abstempeln.
Ja. Yeah.
Weißt du, was für
Schlapperärmel
euch... Schlapperärmel zum Beispiel. Was für euch Zuhörer diesmal grausam wird, was mit Video ist, können wir Verplapperer nicht rausschneiden, deswegen viel Spaß.
Ja. Und da stellt sich eben die Frage, also inwiefern ist so ein Kettenhemd immer hauteng anliegend?
Ja.
Und kann ich jemand das ankreiden, wenn es nicht so ist? Und
man muss dazu sagen, über alles, was wir jetzt reden, ist ja im Endeffekt unsere Spekulation von dem, was wir beide halt jetzt wissen über Ringpanzer. Und es gibt aber noch so, so viel, was wir halt nicht wissen. Und wir spekulieren halt einfach ein bisschen rum, haben uns beim Spazieren Gedanken drüber gemacht und sind eigentlich auch auf den Nenner gekommen, würde ich sagen.
Ja.
Ja.
Und wir füllen also diese Wissenslücken auch und was wir nur in Kunstwerken sehen, das füllen wir dann dadurch, dass wir Sachen ausprobieren, also Dominik und ich. Und zum Beispiel kommen wir noch zu sprechen auf Kettenhauben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann lösen kann, dass das umschlossen ist ja. Und trotzdem kriegst du den Kopf durch. Und am Ende bleiben manche Möglichkeiten übrig, die sind praktikabler und andere scheiden aus.
Ja, auch über was wir zum Beispiel gesprochen haben, war, es muss ja oder es gab ja wahrscheinlich eine Varianz in der Passform je nach Stand, kann man ja eigentlich sagen. Ne? Also
möglich.
Möglich. Also in vielen Abbildungen sind ja vom Fußknecht bis hin zum Ritter alle Ringpanzer eng geschnitten. Auf anderen Abbildungen hast du vermeintlich Ritter, manchmal ist es ja gar nicht so klar ersichtlich, ob das jetzt ein Ritter ist oder nicht. Wo das aber nicht so aussieht. Mir fällt jetzt diese eine Statue ein mit diesem super Faltenwurf im Ringpanzer, da wo der Ärmel dreimal zu groß ist eigentlich. Ja. Und trotzdem sitzt der gut, weil das halt eine Statue ist.
War das was Langärmeliges? Oder?
Es, auch mit Handschuhen sogar, ja.
Es gibt ja auch dann im 14., na eher 15. Renaissance, speziell in Italien, da gibt es echt absichtlich weite Ärmel in Kombination mit Plattenrüstung.
Ja.
Und dass du die Platte auch drunter anziehen kannst oder da hast du dann verschiedene Möglichkeiten, wenn das weitergeschnitten ist.
Ja. Und über was wir uns ja auch recht einig geworden sind, wir haben halt hauptsächlich über Ärmel geredet, weil das ist auf den meisten Abbildungen ja das Offensichtlichste. Wenn die Ärmel zwar geschneidert, glaube ich, haben wir das genannt, sind, aber nicht hundertprozentig auf Maß auf den Träger, ist schon mal der Tragekomfort um Welten besser wie ein Hemd, was halt einfach gerade Stücke sind.
Ja.
Und ob da die Achsel dann jetzt 2 Zentimeter höher oder niedriger liegt, ist nicht unerheblich, aber es trägt sich schon mal besser wie eins, was halt keine ausgearbeitete Achsel hat. Und das ist nämlich so ein Hauptkritikpunkt bei den Fertighemden, die man ja bekommt, dass die Achsel einfach zusammenläuft, also als gerades Stück halt. Und hast immer dann diesen einen Verbindungspunkt, der bei den unvernieteten Hemden auch immer als erstes aufreißt, weil da halt ein Haufen Belastung drauf kommt. Und mal davon abgesehen, dass unvernietete Hemden ja sowieso pfui-pfui sind.
Naja, die reißen leichter auf, ne?
Ja, nee, ich meine nicht für die Darstellung, dass wir die einfach gar nicht anpacken sollten.
Nee.
Und also eine schon mal vernünftig konstruierte Achsel halten wir für eigentlich jede Art der Passform für vernünftig, weil es einfach die Bewegungsfreiheit ja sofort enorm verbessert.
Ja, das sind eigentlich drei Sachen, die du so machen kannst, dass so ein Kettengeflecht besser dem Körper folgt. Das eine ist die Achsel, dass sich hier nicht alles an einen Punkt trifft, sondern eine Linie bildet, wo das Muster in 90 Grad übergeht. Das andere ist, dass du wirklich am Rücken zusätzliches Material dazu bringst, dann beugt sich alles, dann zeigen die Arme nach vorne, die Ärmel. Ja. Und das nächste ist, dass du die Ärmel kannst du auch angewinkelt schon von Haus aus bauen, weil ich kann den nicht weiter knicken als hier.
Indem du halt,
ich kann den aber in diese Richtung
knicken. Ja, indem du halt am Ellenbogen bereits, gibt es verschiedene Formen von, auf der Feste Coburg gibt es ja auch mehrere Varianten, entweder mit einer Art Diamanten eingesetzt oder fast schon eine Art Tasche, auch wenn es nicht so gebaut ist, eine separate Tasche. Aber du hast dann am Schluss eben diese angewinkelte Form und hast dann eben diese Mehrbewegungsfreiheit in der Ellenbeuge.
Ja.
Wobei die halt umso wichtiger wird, umso enger der Ärmel geschnitten ist. Bei einem weiteren Ärmel ist es nicht so das Problem. Da profitierst du von der Achsel und von der Rückenerweiterung deutlich, deutlich mehr als von der Ellenbeuge.
Mhm.
Und deswegen, glaube ich, können wir schon mal von der Achsel eben auf jeden Fall ausgehen. Und die Schulter ist wahrscheinlich.
Ja.
Oder der Rücken, besser gesagt, was wir davor gesagt haben. Die Stücke von der Feste Coburg zeigen ja eben dann auch, da ist die Datierung halt schwierig, aber zeigen, dass halt Ärmel aus fertigen Hemden, die diese Erweiterung hatten, rausgetrennt wurden. Also ist diese Technik
wohl
schon länger bekannt als diese 15. Jahrhundert Ärmel.
Davon können wir ausgehen. Ist nur die Frage, wie weit zurück. Aber wir reden von einer Industrie, die von vielen Leuten praktiziert wurde, viele Werkstätten und über Jahrhunderte. Wenn sich da ein Fortschritt entwickelt, was dazugelernt wurde, dann ist schon die Chance gegeben, dass sich das ausbreitet und fortgeführt wird.
Ja.
Also
kommen wir aber gleich dann auf den nächsten Punkt, aber wir müssen ja auch davon ausgehen, dass es halt unwahrscheinlich viele verschiedene Qualitäten gab.
Mhm.
Also sowohl von der Ringherstellung her, wie gut waren die Ringe, wie viel haben die ausgehalten, was wieder ein komplett eigenes Thema ist,
ja.
Bis hin zur Verarbeitungsqualität. Also da kannst du von einem Dacia bis zu einem Aston Martin alles haben,
bestimmt, beim
Ringpanzer.
Ja.
Und auch im Sinne von der Passform dann eben. Ne? Also wie weit und wie genau was wirklich angepasst, wie gut konnte der das gemacht hat. Und inwieweit wurde es ja am Träger vor Ort angepasst. Da kannst du ja ein Lied von singen. Wir haben vorhin drüber geredet. Sebastian hat selten einen Kunden hier zum wirklich ständig maßnehmen und ständig nach anprobieren, oder?
Ja gut, aber das ist dadurch geschuldet, dass wir halt in der Moderne leben und Leute mit mir über Internet kommunizieren können und mir die Maße schicken. Also ich stelle mir das so vor, wenn in einem mittelalterlichen eine Werkstatt und es kommt ein Kunde vorbei, der möchte eine Rüstung, ein Kettenhemd, es wird höchstwahrscheinlich schon Material bereit liegen, also es wird jetzt nicht die Werkstatt anfangen, Ring für Ring das für aufzuziehen. Machen, nee. Ja. Die haben das schon, vielleicht haben sie es einfach schon fertig und müssen es dann einfach nur noch schneidern, vielleicht hier eine Reihe rausnehmen, ein bisschen enger machen. Und das kann eigentlich in ziemlich kurzer Zeit passieren, wenn dann die Werkstatt ein Team von mehreren Leuten ist. Man darf sich das nicht immer als eine Person vorstellen.
Und
dann geht das recht flott.
Auch wenn ich mich dann jetzt schon wieder mit einem anderen Podcast wiederhole, wir haben ja schon mal darüber geredet, das einfache Ringpanzer machen, was noch nicht dieses Schneidern, Taillieren ist, sondern das einfache Ringpanzer machen, das kannst du halt jedem auf den Nachmittag beibringen. Dann kann er das und kann erstmal gerade Stücke fertigen. Stücke auf jeden Fall.
Ja.
Und mit Dreiecken kann man dann ja auch schon einiges anfangen, wenn man die zusammensetzt. Ne? Also
ich arbeite eigentlich viel mit Quadraten. Oder wie meinst du das? Dreiecke, um die Form zu geben, oder?
Ja, je nachdem, wo du halt dran arbeitest. Also zum Beispiel jetzt am Ärmel, wenn du das gerade Stück vom Oberarm hast und dann gehst du auf so einen abgeschrägten Ärmel zum Beispiel, kannst du dir ja wunderbar ein Dreieck ansetzen, ohne, also wie soll ich es jetzt sagen, ohne so eine künstlich eingearbeitete Tasche zu formen.
Ja.
Weißt du, ich meine, du steckst halt diese Dreiecke zusammen, aber vielleicht denke ich da jetzt auch ein bisschen zu weit in das Schneidern von Kleidung.
Es ist schon teilweise so.
Es ist schon teilweise ähnlich. Und da wird nämlich auch ganz viel mit Dreiecken, die zusammengesetzt werden, gemacht.
Es ist aber auch so, dass das Geflecht eben stretchy ist und dann anders als Stoff schon irgendwie so tordiert werden kann und gewölbt und es fällt dann gar nicht auf. Also,
ja, man kann viel verstecken. Man kann Erweiterungen verstecken, man kann Nähte verstecken,
was
dann im getragenen Zustand weniger auffällt. Ja. Aber wir schweifen, glaube ich, ein bisschen ab. Wir wollten ja eher auf die Thematik eben gehen, wie maßgeschneidert waren die halt wirklich. Ne?
Ja, ich denke, wir können zusammenfassen. Es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt ziemlich schlicht, also schneid eine Fläche raus, als würdest du es aus Papier schneiden, klebt das zusammen. Also, so sind oft diese gekauften Kettenhemden, so kommen die.
Das sind nur zusammengesetzte Vierecke.
Ja, das ist so das eine.
Wenn du ein bisschen Besseres nimmst, sind die Ärmel noch konisch, dass die halt ein bisschen enger werden, aber...
Ja, und dann zweitens, gib dem eine Form, also bring die Ärmel nach vorne, knick die Ärmel von Haus aus, mach was an der Achsel, mach vielleicht eine Taille rein, das ist eine rausgearbeitete Form. Und die dritte Stufe wäre dann eine herausgearbeitete Form, die aber auf jetzt einen bestimmten Träger passt. Und das wäre dann eben maßgeschneidert. Und zwischen den drei Dingen müssen wir abwägen, was ist am wahrscheinlichsten.
Ja, also ich persönlich jetzt würde alles spekulativ, aber würde sagen, das Wichtigste ist die Achsel. Also diese Art, wie die Fertighemden gefertigt werden in der Achsel, ist Mist einfach. Du, jedes Mal, wenn du den Arm hebst, das kennt man ja von T-Shirts, du hebst den Arm und ziehst den kompletten Stoff des Oberkörpers mit hoch. Und beim Ringpanzer hängen dann halt 10 Kilo dran.
Ja.
Und das merkst du halt.
Kannst du halt nicht machen.
Kannst du schon machen, aber halt. Ist halt ermüdend. Aber manchmal schränkt die Bewegung auch ein. Also manchmal ist dann halt Schluss. Ne? Also so den Arm ohne Probleme komplett über den Kopf nehmen. Bei manchen Händen geht das halt nicht.
Das ist auch der wesentliche Unterschied von dem Geflecht zu Stoff. Also wenn irgendwas gestaucht werden muss, dann nimmt es mehr Platz ein und es blockiert, zum Beispiel am Ellenbogen, aber auch an der Schulter, wenn du jetzt den Arm wirklich
hoch nimmst. Vor allem, was dazu kommt, bei den modernen Hemden sind die Nieten, also die Nietflächen, also das Stück, was abgeflacht ist, wo die Niete durchgeschlagen wird, im Vergleich zu den Originalen sehr grob und braucht auch mehr Platz. Also bei den Originalen hast du ja minimal Überlappung oft, sehr fein ausgearbeitet im Verhältnis zu den gekauften halt, wo ja, wenn du auf kleinere Ringe gehst, die Überlappung an der Stelle teilweise ein paar Millimeter beträgt. Also was der Ring an der Stelle dick, also größer ist im Durchmesser.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also wenn du die Ringe vernünftig gefertigt hast und dieses Problem nicht hast, hast du mehr Platz, wo es stauchen kann.
Ach so, meinst du,
ja. Ja, genau.
Ich sehe das auch daher, wenn diese Nieten so übermäßig groß sind, dann können die hängen bleiben in den anderen Ringen und das hakt dann und,
Und kann auch behindern. Und zieht, ja.
Also ich arbeite immer nach, dass die flacher sind.
Ja. Also wir haben zum einen eben die Achsel, was halt wirklich wichtig ist und was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man nur viereckige Stücke nimmt, wie die Standardhemden sind, und man macht einen Frontschlitz rein, wie weit der aufklafft. Der klafft unwahrscheinlich weit auseinander. Also eine Erweiterung ab der Hüfte ist eigentlich auch fast schon Pflicht, wenn das Hemd geschlitzt ist.
Ja.
Würde ich fast sagen.
Und wir haben hier einen wertvollen Schatz, auf den wir zurückblicken können, um was zu lernen über den Schnitt von den Kettenhemden, wo wir wenig wissen. Aber wir haben die Textile-Mode.
Mhm.
Zwar nicht viel, aber Zeichnungen, ein paar Funde.
Es gibt schon ein paar Funde, ja, so ist es nicht.
Die haben diese Keile.
Ja. Und eine Erweiterung unter der Achsel. Also die ist. Es gibt auch welche, die haben keine, aber.
Ja, die haben doch oft solche eingesetzten Quadrate.
Entweder das gut, das geht jetzt schon ein bisschen tiefer, wenn du den Ärmel mit Ärmelkugel konstruierst, setzt du eher so eine Art gestrecktes Dreieck ein.
Ja.
Was sich dann in der Form einfach an den Ärmel anpasst, um dann diese bestimmte mittelalterliche Form der Ärmelkugelkonstruktion zu bekommen, die sich unterscheidet von der modernen, weil moderne Ärmel, wir haben jetzt Video, moderne Ärmel sind quasi so oft in der Ärmelkugel gemacht und mittelalterliche genau andersrum. Die fangen steil an, gehen in die Kuhle und dann läuft es wieder aus.
Mhm.
Also eigentlich genau fast gespiegelt, wie die modernen Ärmel konstruiert sind. Und dadurch ergibt sich eben dann dieses langgezogene Dreieck, was du als Keil quasi einsetzt.
Ja.
Oder du hast dann eben die einfache Form, wie du gesagt hast, was ein Viereck ist, was unter der Achsel eingesetzt ist. Ja,
ja, das kenne ich aber jetzt nur aus dem Textil. Das habe ich
ja, bei Ringkasse kenne ich das auch nicht. Da macht es auch so zu konstruieren relativ wenig Sinn, weil du ja natürlich dich an die Art, wie du die Ringe zusammensetzen kannst, halten musst. Weil es gibt einfach Möglichkeiten, die Ringe zusammenzusetzen. Und dann hast du ein so starkes Geflecht, dass das keinen Mehrwert bringt, dass du es so konstruierst. Also du musst dich schon an die, Physik kann man glaube ich jetzt nicht dazu sagen, aber du musst dich an eine gewisse...
An die Eigenschaften von so einem Geflecht.
Musst du dich halten, genau. Ja. Ansonsten schränkst du die Bewegung weiter ein, auch wenn du super toll taillierst. Also 1:1 Kopie von Textil funktioniert einfach nicht, weil es sich anders verhält wie Stoff. Aber eben jetzt die Thematik mit den Gären, wie sie gern genannt werden, ab der Taille.
Ja, genau.
Das funktioniert sehr gut. Also man kann einfache Gären einsetzen und auch vor allem vier Gären, also zwei an der Seite und einen in der Front, um dieses Aufklaffen fast komplett wegzubekommen. Wenn du genug Volumen nimmst, ist da gar kein Schlitz mehr zu sehen.
Obwohl es wird nur dann sehr schwer.
Es wird sehr schwer, ja.
Aber es bietet den Vorteil, dass wenn du jemanden zu Pferd bist, dass dein Pferd mitgeschützt wird davon.
Mhm. Ja. Da gibt es auch ein paar interessante Abbildungen, die nämlich da auch Varianz zeigen, wie weit dieser Schlitz nämlich geschlossen ist. Es gibt Hemden, da siehst du halt, dass der Schlitz gerade ist. Also du erkennst den geraden Schlitz, der vielleicht auch ein bisschen zur Seite weht, dass du ein bisschen vom Bein siehst. Oft sieht man dann, wenn Dichlinge getragen werden, zum Beispiel Dichlinge, da muss der Schlitz ja ein bisschen aufgehen. Ne? Also das heißt, hier ist wahrscheinlich weniger eingesetzt. Und dann hast du welche, ich glaube, der... Isaac hat ein Hemd gemacht mit unwahrscheinlich viel Volumen unten. War das das vom Simon?
Ich glaube, ja. Das auch, er hat mehrere gemacht.
Ja, nach einer Abbildung, wo einer relativ ausfallend dasteht und man sieht eben, wie viel Volumen das unten sein soll, ist halt jetzt ein Beleg dafür. Aber deswegen wären wir wieder bei der Varianz. Also es gibt nicht das eine Standardkettenhemd, definitiv nicht.
Es gibt auch nicht die einen Standardringe. Ja. Also in der Feste Coburg, weil ich jetzt Gelegenheit hatte, das näher zu sehen, da gibt es nicht alle Stücke, aber manche. Bei manchen siehst du, es ist hier das Geflechtstück 1, das haben sie irgendwo rausgeschnitten, recycelt, und dann ist es andere und die haben vielleicht das leichtere an den Ärmel und das schwerere hier an die Schulter, wo die verwundbareren Stellen sind. Und bei manchen Ärmeln, in seltenen Fällen gibt es, dass diese Ringe wirklich kontinuierlich abnehmen an Drahtdurchmesser, an Stärke. Und da jetzt im Hinblick auf so einen rockartigen Fortsatz zu den Knien hin, kann ich mir echt vorstellen, dass sowas dünner ausgearbeitet ist.
Ja, vor allem, weil ich mir auch vorstellen kann, ab einem gewissen Bereich wenn wir jetzt von einem Panzerreiter reden, der auch Beinlinge trägt dazu, also Ringpanzerbeinlinge dazu trägt, hast du eine Überlappungsstelle.
Ja.
Und an der Stelle könntest du ja Gewicht einspannen, indem du eben dünneren Draht nimmst und mit anderen Ringen arbeitest. Und es gibt auch ein paar Stücke, die ja wirklich komplett wild zusammengestückt sind. Also eine Ärmel ist dabei, der ist ja komplett Flicken Schusterei, ne? Da ist ja alles drin.
Es sind viele von denen gestückelt, ja.
Aber eine ist besonders krass, wo er wirklich komplett Restekiste war.
Ja.
Und bei den anderen siehst du dann manchmal auch die Umarbeitungsspur, ne? Dass das halt dann nochmal nachträglich angepasst wurde. Dann hast du Verbindungsnähte, die aus anderen Ringen sind als der Rest vom Geflecht. Ja, so spannend. Ja, also wir haben jetzt nochmal kurz zusammengefasst, Ärmel wichtig, Erweiterung in der Hüfte wichtig, Rücken möglich.
Ja, wobei wir da keine Beweise haben, sondern nur diese Hinweise. Ne?
Haben wir ja für eigentlich keine von diesen Konstruktionstechniken. Wir haben Abbildungen, die halt manche Sachen zeigen wollen, geschönigt natürlich und teilweise auch, ich glaube, wenn man bei manchen Kreuzfahrerbibel ist halt so das Ding, wo man das oft sieht, dass dann die Dichlinge rausschauen. Ja, der Künstler wollte zeigen, dass der Dichlinge trägt wahrscheinlich. Ne? Also der wollte das mit darstellen. Deswegen muss der Ringpanzer an der Stelle aufklaffen, weil sonst sieht man es nicht.
Ne? Also,
genauso wie immer bei den Oberbekleidungen, bei den Kotten oder bei den Surkotten, wenn die zum Beispiel gefüttert sind, tun die Keile vorne immer aufklaffen, damit man das drunter sieht.
Ja.
Das machen die normalerweise so nämlich nicht. Im Stand zumindest. Ja.
Ich möchte nur anmerken, für die Zuschauer, die sich noch nicht so tief damit beschäftigt haben, wenn man sucht nach Kettenhemd, Ringpanzer, 13. Jahrhundert, dann tut sich da wenig auf, gar nichts. Weil, also das ist unsere Schwierigkeit, wir haben da keine Originale, auf die wir zurückblicken können.
Oder wenn dann nur schlecht datierte, wo wir uns nicht sicher sein können.
Oder Fragmente.
Oder Fragmente, ja. Wobei, von denen gibt es ein paar, also die... Ja, zumindest mal grobe Einordnung von möglichen Ringen kann man ja machen anhand von den Fragmenten. Also welche Ringe möglich waren, aber das ist halt auch
schwierig. Ja.
Also du hast ja mal die Arbeit gemacht und hast verschiedene Ringe in der Tabelle übertragen, gell?
Ja, das auch. Aber es ist halt so, du kannst dir diese Ringe anschauen und dann sagst du, ja, okay, habe ich diese Form hier einmal und diese und in Summe habe ich 12, 13 Fragmente und sehe so, wie die grobe Form sein kann. Aber es ist jetzt nicht so die Masse, dass du sagen kannst, es muss so aussehen im 13. Jahrhundert, im 12. in dieser Gegend.
Es gibt einfach keinen Standard. Also es gibt keine Standard, auf den wir zurückgreifen können und sagen können, nur diese Form ist authentisch. Das gibt es in der Form nicht. Mal davon abgesehen, wenn man nicht jeden Ring einzeln macht und auf die Fertighemden als Basis zurückgreift, sind die Ringe ja eh schon... man kann es darstellen damit, aber authentisch sind die Stücke sowieso nicht.
Ja, aber ich würde da auch nicht von den vorgefertigten Ringen abreden, weil es ist die einzige Möglichkeit, selber machen, ist reserviert für das Bruchteil an Enthusiasten, die wirklich diesen Aufwand aufbringen. Und
vor allem, bis du alleine einen vernünftigen Ring machen kannst. Also es ist, finde ich, schon schwierig, daheim im Keller Ringe zu machen, die quasi in einer größeren Anzahl die Qualität haben, wie die Ringe, die du fertig kaufen kannst.
Ja.
Also bist du allein das Loch sauber reinschlagen und die Überlappung sauber schlagen, bis du das mal drin hast.
Naja, aber du musst ja auf 20.000 machen. Also nach 1.000 hast du es bestimmt gelernt.
Ja, schon. Aber halt allein der Lernprozess. Und dann möchtest du den Ring aber halt noch mehr wie diese perfekten mittelalterlichen Originale machen. Da musst du ja noch mehr Zeit reinstecken. Mhm. Wir haben uns vorhin über eine Form von Ring unterhalten, die wir beide noch nicht hinbekommen haben, so herzustellen.
Ja, oder dran arbeiten, ja.
Oder dran arbeiten, ja. Und deswegen ist mit den fertigen Ringen zu arbeiten, ist sowieso schon ein Kompromiss. Und dann das Ganze noch jetzt zu überspitzen und nur zu sagen, zum Beispiel, die Diskussion, was es ja auch oft gibt, ja, nur die runden Ringe kann man nehmen fürs 13., nur die flachen kann man nehmen fürs 13. Ja, nee, weil das, also die Wahrheit ist irgendwo dazwischen, ne? Also diese leicht angeflachten Ringe schweben mehr in meinem Kopf vor.
Die sind häufig, also die findest du auch und die kannst du nicht kaufen, das ist es.
Ja.
Aber es gibt schon auch die ganz runden, es gibt auch die ganz flachen, ja.
Aber spätestens an der Nietüberlappung wird man immer erkennen, dass es modernes Geflecht ist, immer.
Ja.
Also da kann das Ding so gut geschneidert sein, wie es will, ne? Egal wer es gemacht hat. Wenn du mir das Ding in die Hand drückst, ich werde es an den Nietstellen erkennen, dass es...
Na klar. Ich denke, für die Leute, die sich überlegen, ein Kettenhemd zu machen, zu kaufen, da stellt sich vor allem die Frage, also wenn ich sowas selber bastle, will ich lernen, die Ringe zu machen oder will ich lernen, so ein Kettenhemd zu schneidern? Und wenn du beides zusammen zu lernen, nimmt einfach sehr viel Zeit ein.
Ja.
Und man sollte sich für eins von beiden entscheiden, sonst hat man gar keine
Gleitzeit mehr. Es ist eh schon ein ziemliches Jahrhundertprojekt, so einen Ringpanzer komplett umzuschneidern, vor allem, wenn man es das erste Mal macht. Also
da kannst du locker 150 Stunden
einplanen. Es ist ein Lernprozess, also wie oft ich bei mir die Ärmel auseinandergerupft habe und sie wieder anders gemacht habe, weil es mir dann nach einem Jahr doch nicht mehr so gefallen hat, wie ich das gemacht hatte.
Ja.
Also es ist ein eigenes Hobby. Und wenn du dann noch dazu die Ringe alle selber machst, eskaliert es halt noch mehr. Also, diese Sparte wird ja wirklich von den Darstellern hier nur eine Handvoll bedienen. Ja? Deswegen als Kompromiss ist diese Fertigware, wenn sie umgearbeitet wird, verwendbar.
Ja, du kannst was zeigen, also es reicht.
Aber es ist nicht authentisch, das muss man halt auch festhalten. Also
es ist nie authentisch, weil du ja das Eisen auch nicht verhüttest oder... Na?
Ist wieder die Authentizitätsfrage, ab wann darf man es authentisch nennen, ja.
Aber lass uns mal auf Kettenhauben zu sprechen kommen.
Gute Überleitung an deiner
Stelle. Reingekrätscht, ne?
Ja.
Das ist auch so ein Gebiet, da haben wir beide Erfahrungen gesammelt, durch Ausprobieren, schauen, was passt da. Und du kannst ja, also ich muss sagen, ich habe von dir auch eine Form übernommen mit so... mit einem Band, das hier unten entlang verläuft. Und
wenn ihr das sehen wollt, checkt mein Instagram aus, Herr Perwinger Ritter.
Oder im Hintergrund, wenn es nur ein Bild ist.
Wenn ich nicht davor sitze.
Jetzt verdeckst du es, glaube ich. Ja. Also das ist so eine Möglichkeit, wie du ein Gesichtsfeld gestalten kannst, dass, wenn die Schnüre angezogen sind, geschlossen aussieht.
Ja. Das ist so diese Kapuzen-Pulli-Jacke. Sweater-Gedöns-Technik quasi, dass du zwei Bänder hast und dann tust du dir das Ding wie Kenny einmal ums Gesicht rumschnüren.
Und es ist, es lebt sehr stark von den Bändern, ne? Dass es dann gut sitzt, aber es ist auch relativ schlicht, sodass du, dass es nicht zu kompliziert ist vom Muster und es ist schon wahrscheinlich, dass es sowas geben könnte.
Und dann können wir nochmal einen Callback machen mit der Technik, wenn das mit wenn es nicht zu eng für den Träger gearbeitet wird, ist es auch relativ universell einsetzbar. Also da muss die Größe nur grob passen. Also es darf halt nicht zu eng sein und nicht super duper zu weit. Aber dann ist es relativ variabel für den Träger. Also, und man sieht auf manchen Abbildungen auch dann Falten, vor allem im Halsbereich, wo halt zu viel Material ist zum Beispiel. Und das Gesichtsfeld ist aber recht gut eingedeckt, weil du eben mit dieser Bändelmethode Varianz hast. Das Spiel ist ein Stretch von den Ringen.
Apropos Abbildungen und also ich habe mir viele Abbildungen angeschaut, aber noch viel mehr Skulpturen aus der Zeit, weil das ist einfach 3D und diesen Typ mit, es geht im Band um das Kinn, den gibt's, aber den gibt's sehr, sehr selten und sehr viel häufiger gibt's den Typ, es läuft ein Band aus Kettenreihen einmal ganz um den Kopf. Also das scheint so ein bisschen der Standard zu sein, aber der läuft, der sieht zumindest vorne sehr ähnlich aus, nur hinten ist dann die, da musst du dann wirklich die Reihen wild zusammenfügen,
dass das aufgeht. Du meinst dann die Art, also das Gesichtsfeld erstmal an sich selber ist quasi mit einem Band ums Gesicht gleich konstruiert und die Varianz kommt dann aber, wie ist der Rest vom Kopf quasi eingepackt?
Ja, genau. Bei der ersten Variante, die wir angesprochen haben, mit dem Band, ich nenne das U-Band, weil es aussieht wie ein U. Und da läuft einfach der Rest von dem Kettengeflecht, laufen die Reihen so Schicht für Schicht runter.
Ja.
Und wenn du das um das Gesichtsfeld herumlaufen hast, dann läuft es weiter hinten noch und dann läuft es hier um den Hals einmal rum. Aber dazwischen musst du irgendeinen Übergang schaffen.
Ja. Und es muss ja irgendwann alles hinten auch vernünftig zusammengeführt werden und auch auf eine... Form kommen, die dann im Nackenbereich vor allem auch Form geben. Das heißt, sonst hast du da viel zu viel Material.
An die Leute auf Spotify, jetzt wäre die Möglichkeit, zu YouTube zu wechseln. Wir gestikulieren mit den Händen rum.
Und ganz wild und ich wette auch auf Video ist das super lustig anzusehen.
Ja.
Und die Variante, wie ich sie jetzt gemacht habe, kann man halt super aus so einer Fertighaube, Entschuldigung, aus so einer Fertighaube rausbasteln, ohne eine komplette Haube zu bauen. Bei der anderen Variante musst du eigentlich bei Null anfangen. Dann kannst du wenig von fertigen Stücken verwenden.
Ja, und du musst schon sehr genau der Form von einem Kopf jetzt folgen. Mhm. Also vielleicht sogar irgendwie so eine Modellierpuppe haben.
Weil sonst hast du lauter Beulen irgendwo, ne? Dann bilden sich überall irgendwelche Wülste oder so Knubbel im Geflecht an, wenn das nicht passt. Ja. Mhm.
Und wenn man sich so anschaut, was gibt's für Hauben, dann gibt es eigentlich vier Typen. Also den mit dem U-Band, wenn es den denn gibt, aber Abbildungen zeigen das so und manche Skulpturen, aber sehr selten. Dann diesen Reihenlaufen drumherum, ich nenne den oft Schlauchtyp, weil eigentlich hier laufen Reihen und es geht wie ein Schlauch nach vorne.
Das ist wie diese Schlauchtücher.
So ungefähr, ja.
Wie diese,
aber geknickter Schlauch dann. Ja. Und die anderen Typen sind mit seitlichem Latz.
Ja.
Und zwar gibt es da die von der Seite und die von unten. Mhm.
Und die mit dem Latz, so ich nenne das immer diesen Königreich der Himmel-Typ.
Ja.
Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, empfehlenswert. Da können wir auch noch gleich drauf zu sprechen kommen.
Ja,
die haben nämlich eigentlich Schlabberhemden. Ist auch ganz interessant.
Echt?
Ja. Können wir gleich drüber quatschen. Aber mit diesem Latz ist mir aufgefallen, den siehst du unwahrscheinlich oft in England.
Mhm.
So auf dem Rest von Europa gesehen angedeutet vielleicht. Oder mal einen wirklich gut, aber in Masse, also wir haben ja eh nicht so viel, sage ich jetzt mal, aber da, wo man den gut erkennt, in England sind das einige tatsächlich.
Mag vielleicht auch daran liegen, dass die ihre Grabplatten gut digitalisiert haben.
Das ist jetzt so eine
so ein Bias ist,
ja, dass sie davon viel gesehen haben. Ja, das könnte auch tatsächlich sein. Und bei vielen Hauben bin ich mir sicher, dass die vor allem, bei Statuen wahrscheinlich weniger, aber vor allem bei Buchminiaturen sind die Hauben so vereinfacht, dass du da eh nur spekulieren kannst. Es gibt ja auch schon relativ wenige, wo man wirklich Bänder erkennt. Und es gibt ein paar Hauben, Kreuzfahrerbibel zum Beispiel, die funktionieren so, wie die gezeigt werden, nur mit Bändern. Aber du siehst auf keiner Abbildung ein Band. Auf keiner. Ja.
Also, dazu auch noch diese Form mit dem Band. Da habe ich eine Skulptur gesehen, da ist das Band wirklich unten und du siehst, dass es von der Form her, ja, das ist eine Haube, die kannst du öffnen, kannst du abstreifen. Wenn du dann aber das Muster anschaust, wie sind die Ringe da drin gezeichnet, dann fällt auf, das läuft hier so irgendwie und dann auf der Innenseite siehst du wieder das Muster, aber es ist 90 Grad dazu und das kann nicht sein, weil also, das Geflecht kann da nicht
so gedreht also sein. Also hatte der Bildhauer eine grobe Form davon, wie es aussieht, aber nicht wie technisch Ringpanzer funktioniert, wie und er sich verhält. Ja.
In dem Fall kannst du schon die grobe Form glauben, also der wird jetzt nicht das hier schlapprig gemacht haben, wenn es in Wirklichkeit eng war, aber du kannst nicht
den Ringverlauf den,
ja genau, den Ring rein glauben.
Ja, ja.
Mhm.
Kommen wir auf die Königreich der Himmel-Geschichte nochmal.
Ja.
Mit den Schlabberhemden. Muss man ein bisschen ausholen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Geschichtlich gesehen alles ein bisschen aufgepusht, damit es halt eine schöne Kinogeschichte wird.
Mhm.
Aber die Kostüme sind an manchen Stellen, da gibt es auch grobe Ausreißer, oh mein Gott, aber im Groben und Ganzen sind die Kostüme ganz cool eigentlich. Die Ringpanzer, glaube ich, sind alle von Weta Workshops. Das sind auch die für Herr der Ringe.
In
die
ganzen, Wellington, Neuseeland.
Die auch für Herr der Ringe die ganzen Rüstungen und Helme und alles gemacht haben. Und waren also Plastikhemden.
Ja.
Man sieht zum Beispiel an manchen Stellen, vor allem in dem Extended Cut, das spielt 1180, 1188, glaube ich, in dem Zeitraum irgendwann, dass das separate Hauben sind, und zwar mit diesem runden Latz, so wie du sie von der, also die Stangenware kennst.
Mhm.
So wie du die 0815 Ringpanzerhaube halt aus jedem Online-Shop bestellst, diesen runden Latz siehst du da. Die tragen aber eigentlich alle einen Wappenrock drüber, deswegen siehst du den nur in ganz wenigen Szenen. Und ab und zu mal hat einer im Hintergrund oder irgendein unwichtiger Charakter eine separat auf, so. Ah, ja, ist halt.
Aber ich wollte eigentlich schon den Film loben, weil zum Beispiel diese Achseln doch gut geschnitten sind.
Ja, und jetzt komme ich eben auf das Ding. Die Ärmel sind alle relativ weit, aber die haben ein Band an der Ellenbeuge und nochmal ein Band am Handgelenk.
Mhm.
Und dadurch sehen die recht gut geschnitten aus. Ja. Also das Band in der Achsel, klar, nimmt hier Volumen weg.
Ja.
Du hast bessere Bewegungsfreiheit, wie wenn da nichts ist. Du kannst, das sieht man auch in ein paar Szenen, dass das Geflecht quasi ein Stück hochgestaucht ist,
ja,
dass hier mehr Material ist in der Ellenbeuge. Das sieht man. Und das Band am Handgelenk hat sogar zwei Funktionen. Zum einen natürlich am Handgelenk, dass es schön abschließt. Und zum anderen aber hat da keine Handschuhe am Ringpanzer,
mhm,
sondern das Geflecht geht quasi ein Stück auf die Handfläche vor und ist mit dem Bändchen,
mhm,
auf die Handfläche vorgezogen. Und das sieht man auch auf manchen Abbildungen aus der Zeit,
ja,
dass keine Handschuhe getragen werden, aber dass das Geflecht bis auf die Handfläche vorgeht.
Teils bis hier an die Finger, mhm, und dann da vielleicht kleine Schlaufen.
Genau, und das sieht man in dem Film tatsächlich, mhm, auch. Also das ist sehr cool gemacht.
Cool.
Und was sich auch mal lohnt anzuschauen ist, es gibt im Extended Cut, wenn ihr den auf Blu-ray oder digital kauft, so Making-of. Ich glaube, das Ding ist auch nochmal 1,5 Stunden lang oder so.
Mhm.
Fast so lang wie der Film. Naja, nicht ganz, der Film geht fast 4 Stunden im Extended Cut. Aber, oder 3? Egal. Auf jeden Fall.
So lang wie eine Folge von uns.
Ja, auf jeden Fall wird ein bisschen halt auch über die Entstehung gesprochen. Und die haben halt schon, sind die mit dem Gedanken rangegangen, dass sie es richtig darstellen wollen, manche Sachen.
Mhm.
Aber sie haben auch ganz viele spätere Darstellungen von diesen Geschehnissen aus der Zeit genommen. Also es gibt,
ja,
zeitlich kriege ich es nicht mehr zusammen, es ist zu lange her, dass ich dieses Making-of gesehen habe, aber sie nehmen deutlich spätere Abbildungen, die Schlacht um Jerusalem zum Beispiel zeigen und haben gesagt, hey, das ist da cool dargestellt, so wollen wir das in den Film so ein bisschen einfließen lassen. Und ich glaube, da kommen auch ein paar Rüstungs- und Kleidungseinflüsse her. Weil es sind viele Sachen auch dabei. Da passt mal der Helm nicht in die Zeit, da passt mal die Klamotte gar nicht in die Zeit.
Ja.
Ja. Aber ansonsten ist es ein cooler Film und auch einer von meinen Lieblingsfilmen, muss ich sagen.
Auch ja, ich fand den auch gut, ja.
Wenn er an vielen Stellen halt nicht richtig ist. Aber was Hollywood so hervorgebracht hat, ist ja halt schon, wenn es um Ringpanzer geht, Top-Rating eigentlich.
Nochmal zu den Schnüren. Also ich glaube, dass das tatsächlich unterschätzt wird auch, weil die Künstler von so Grabplatten nicht unbedingt, aber von, sag mal, von Miniaturen, die haben die nicht immer gezeichnet.
Das ist, was ich bei den Panzerhauben gerade gesagt habe, dass du bei den Panzerhauben ganz oft siehst, die Form kann nur mit Band funktionieren, ja, aber du siehst in keiner Abbildung das Band.
Ja. Ich kann sagen, ich sehe die gefühlt bei den Platten häufiger, bei den Skulpturen, und ich kann Beweise anführen, dass es irgendwie am Handgelenk, am Oberarm, an der Haube um den Hals.
Ja.
Man sieht es alles irgendwo mal.
Hast du für die Ellenbeuge wirklich welche? Weil ich habe mal, weil ich eben Königreich der Himmel im Hintergrund hatte, also im Hinterkopf hatte und quasi ein bisschen da mal wissen wollte, woher die es jetzt vielleicht haben, dass sie das so gemacht haben. Mal gezielt vor allem nach der Ellenbeuge gesucht. Und ich habe Handgelenk, also oder besser gesagt Hand vorne, um eben das Panzergeflecht vorne zu halten als Handschuhersatz. Ja. Das konnte ich schon einige Male erahnen, aber Ellenbeuge habe ich bewusst nichts gefunden.
Lass mich nicht lügen, ich glaube, der Karlsschrein, der hat das auf so einem Relief.
Ah, okay.
Aber müsste ich nachgucken.
Wenn ihr das mal irgendwo gesehen habt, was nicht Hollywood war, schreibt uns das doch mal, das wäre super interessant.
Vielleicht habe ich sogar Mist erzählt. Schauen wir nach.
Vielleicht, aber das ist halt wieder so die Thematik. Es würde funktionieren, es bringt etwas, aber ob wir jetzt unbedingt Belege dafür haben...
Bevor
ich mein Hemd komplett umgearbeitet habe, hatte ich jetzt übrigens nämlich auch welche im Ärmel.
Ja.
Und das bringt was. Es macht den Ärmel enger, du kannst das Material stauchen, dass du die Ellenbeuge. Also es funktioniert, ja. Und wenn das Hemd nämlich nicht perfekt an den Träger angepasst ist, bringt das halt wieder umso mehr.
Ja, die Frage ist, siehst du es einmal und neunmal nicht? Von 10 Beispielen ist es dann schon wieder...
Aber interessant wäre auf jeden Fall mal eine Abbildung, wo es halt wirklich sieht, um zu sagen, okay, es ist eine Möglichkeit. Mhm. Ne?
Bei den Beinen gibt es...
Beim Bein gibt es relativ viel, gell? Also da siehst du es am Knie siehst du es eigentlich fast immer.
Häufig,
ja.
Und am Knöchel auch.
Am Knöchel gibt es auch ein paar. Es gibt sogar eine, wo du dieses Muster, wie das Bändchen gezogen ist, sogar siehst, dass es so ein Z quasi ist. Ne?
Zickzack.
Ja, genau. Das ist auch ziemlich interessant. Ja, okay.
Hm.
Panzerhauben haben wir dann durch. Ich guck mal auf unseren Spickzettel.
Ja, was gibt es denn sonst noch für Bekleidungsstücke?
Ach, ein Punkt, was wir noch zu den Hauben sagen können auch, was auch noch einen Unterschied macht, ist, ob die Haube halt separat ist oder ob die am Panzerhelm angesetzt ist.
Ja.
Das macht nämlich auch nochmal in der Art und Weise, wie du es trägst und wie funktional das ist, ein Unterschied, weil die separate Haube kannst du deutlich enger arbeiten, weil du die nicht unbedingt, also erstens ist es halt leichter, wenn die Haube fest am Hemd ist, ich kann das aus Erfahrung sprechen, umso weiter das quasi ja dein Kopfloch ist, umso leichter kommst du rein und auch wieder raus. Kann aber dann halt zu viel Material sein, als dass du das schön drapieren kannst und auch mit Bändern, du kannst es zu weit machen, definitiv.
Ja.
Und du kannst es aber auch so eng machen, dass du mit dem Kopf stecken bleibst. Das ist mir vielleicht mal passiert. War nicht ganz so lustig. und bei den separaten Hauben kannst du die aber deutlich enger fertigen und du hast diese Thematik mit, kann man die Haube nach hinten runterwerfen oder nicht, vernachlässigen. Weil ich würde sagen, bei den Hauben, die fest am Hemd angesetzt sind, die konntest du, Vorsicht, Spekulation, immer nach hinten abwerfen.
Ja,
weil es praktisch ist. Es ist einfach praktisch, weil sonst musst du jedes Mal das Ding ausziehen und es schränkt halt unwahrscheinlich ein. Ne? Und nachdem wir auch Abbildungen haben, zum Beispiel zu Tisch, wo im Ringpanzer, glaube ich, ist auch Kreuzfahrerbibel wieder, da sitzt einer am Tisch und hat die Haube nach hinten runtergeworfen und gestikuliert da am gedeckten Tisch rum.
Ja.
Also ich denke mal nicht, dass man sich mit der aufgesetzten Haube dann zum Essen hinsetzt. Mal davon abgesehen, wie oft die das wirklich hatten, dass sie in dem Zeug da gegessen haben. Also ist wieder was anderes, weil Königreich der Himmel, teilweise laufen die den ganzen Tag in dem Zeug rum. Aber ich würde so weit gehen und würde sagen, dass die angesetzten Hauben eigentlich immer in irgendeiner Form nach hinten runtergeworfen werden konnten. Entweder weil sie aufgeschnürt wurden oder weil sie diesen Mundlatz hatten, den man einfach aufgemacht hat und dann nach hinten runterwerfen konnte. Und bei den separaten Hauben sehe ich das aber nicht so. Es gibt Abbildungen, da sind sie nach hinten runtergeworfen. Und es gibt aber vor allem auch Statuen, wo die so eng gearbeitet sind, dass man zwar rein und rauskommen würde, aber das Gesichtsfeld ist so eng, dass nach hinten runterwerfen, nee, funktioniert nicht.
Also da können wir auch ein bisschen nach den Exemplaren gehen, die noch überlebt haben. Da haben wir zumindest aus dem 14. Jahrhundert 2, 3, Edinburgh, Gotland und die eine davon ist einfach hinten geschnürt, also hat einen Schlitz. Und dann kommst du auf diese enge Form. Das ist ja immer die Schwierigkeit, dann, dass der Kopf durch muss.
Dann gibt es diese eine Haube, ich weiß jetzt nicht, woher die ist, aber die hat sogar einen Haken am Mundlatz.
Ist aus Provadia im Balkan.
Die hat so einen kleinen Metallhaken am Geflecht dran und hat diesen typischen englischen, würde ich ihn jetzt nennen, Mundlatz, wie man ihn eben auch bei Königreich der Himmel sieht.
Wenn das Englisch ist.
Kann man, ich nenne den Typen halt nur so, weil ich den jetzt in meiner Recherche da halt oft gesehen habe. Man muss den Kindern ja Namen geben, damit man halt über dasselbe reden kann. Ne?
Aber vorsichtig sein.
Ja, das ist, dass er ja du hast recht. Das ist, also typisch Englisch würde ich das nicht nennen.
Ja.
Aber.
Weil da kommt es nämlich, die hat so eine quadratische Latzform unten.
Ja.
Also quadratische Grundform.
Der Schulterteil ist quadratisch.
Ja, richtig. Mhm. Und manche assoziieren das typisch mit deutschem Sprachraum.
Ja, und das ist totaler Quatsch, ja.
Weiß ich nicht. Vielleicht ist es gerechtfertigt, aber...
Oh, finde ich nicht, weil vor allem, wenn du mal schaust... also ich glaube, das kommt daher, weil man das Ding sehr, sehr deutlich im Mainzer Evangelium müsste das sein, sieht. Was ist Mainzer?
Ich glaube, ja, in den Abbildungen.
Genau, da sieht man das halt sehr deutlich. Und ich glaube, dass es daher kommt, dass man das deutschen Typen nennt.
Aber wichtig ist, wenn wir anfangen, solche Sachen hier so... anfangen, Ergebnisse zu präsentieren, dann lohnt es sich auch mal irgendwie eine Tabelle zu machen und die Sachen festzuhalten, bevor...
Ja, aber gut, das ist ein guter Punkt, weil oft hat man das halt dann so im Kopf und ist auf das so eingefahren und wenn man dann die Zahlen vergleicht, würde man merken, nee, das hast du mal gemacht und mit Geflechtsverlauf von den Ringen an den Armen.
Ist noch ein spannender Punkt.
Jetzt kann ich es auch mal zeigen, um den Arm laufen oder am Arm runterlaufen und...
Ja, wir sehen hier tatsächlich im Bild noch, ich weiß es nicht, Tisch verwerfen.
Wirklich, wirklich viel drauf, davon ist glaube ich nicht.
Aber die Spotify-User noch ein bisschen necken. das ist eins meiner Jugendzünden und da habe ich das ausprobiert mit diesem Schnitt, wo die Reihen um den Ärmel laufen. Und im Nachhinein muss man sagen, sowas gab es wahrscheinlich gar nicht. Also du siehst es auf den Abbildungen in der Mehrheit, aber du siehst es nie in den Funden.
Das stimmt. Und was man halt auch echt sagen muss, um das zu konstruieren, das ist so ein enormer Mehraufwand für relativ wenig Benefit daraus, ne?
Ja.
Also es hat schon Vorteile, klar, aber wenn du schaust, wie du den ganzen Schulterbereich arbeiten musst, damit das funktioniert, boah.
Und dann nimm an, es passt irgendwie nicht und du musst was ändern, dann ist echt schwierig.
Ja, also den Typen halte ich auch eher für spekulativ, muss ich sagen. Wobei, es ist cool, und wenn man es mal live sieht...
Ja, aber dann musst du auch manchmal vorstellen, ausschließen ist auch schwierig, weil stell dir vor, irgendwie Autobesitzer heute, es gibt ja ganz viele Autobesitzer, es gab ganz viele Besitzer von Ringpanzern. Es gibt immer den einen, der sagt so, ja, ich will aber nur 3 Reifen an meinem Gefährt. Ich will nur 3 Räder, ne? Und ja.
Oder pinke Felgen.
Ja, jeder es Kopf gibt nichts, sogar. Was es nicht gibt. Also.
Ja. Aber in den Funden, die ja meistens aber eher später sind, 15. bis 16. gibt es keinen eigentlich, der mir jetzt spontan auch einfallen würde. Also auf Feste Coburg auf jeden Fall nicht, das kann ich ausschließen. Ne?
Nee.
Auf der Coburger ist keiner dabei. Ja. Wir sind jetzt halt schon wieder ein bisschen abgeschwiffen, aber wir hatten ja eigentlich zum Thema, was wir über die Ringpanzer 13 ist, wirklich wissen. Und es ist halt eigentlich, wenn man es zusammenfasst,
wir extrapolieren, es ist vom wenig. 15. Jahrhundert runter,
ja.
Wir gucken nach der Textilmode, schauen uns die Fragmente an, von denen wir aber ja. keine Schnitttechnik haben,
ja.
Und dann punchen wir das zusammen. Und
ja. Eigentlich alles ziemlich spekulativ, ne?
Ja.
Also, jeden sofort eigentlich über einen auf die Gromi-Seite zu werfen, der dann ein Schlabberhemd hat, ist halt dann auch schon falsch, muss man auch.
Ist gemein.
Ist ja. gemein und passt nicht, aber an den Standardhemden, man muss ein bisschen was machen, um die verwenden zu können. Soweit würde ich jetzt schon gehen.
Wir sprechen uns dafür aus, dass die Leute sich für bessere Passform engagieren.
Ja, aber es muss nicht komplett eng sein. Also diese komplett
tight Form.
Es kann, aber muss nicht. Das ja. ist der Punkt, ja. Mhm.
Ich denke, das ist ein guter Konsens, weil es ist auch gefühlt in der Reenactment-Szene, also gerade in dem Bereich, wo die Leute viel, die halt mehr Zeit reinstecken und die tiefer drinstecken, dass ein Trend hingab zu, es ist sehr eng anliegend. Man könnte schon fast sagen, da hat die Szene ein bisschen übertrieben.
Möglich, ja. Also gut, wir wissen ja auch, wer diesen Trend losgetreten hat.
Ja.
Isaac hat gezeigt, dass es geht.
Und dann sah es halt auch geil aus, ne? Und gerechtfertigterweise wollen Leute sowas. Und
ja, ja. Also man muss ja auch sagen, es ist ja auch nah an den Abbildungen dran. Wenn wir jetzt rein von den Miniaturen reden, ist das verdammt nah dran.
Ja.
Verdammt, verdammt nah. Und wenn es die Möglichkeit gibt, so auszusehen oder halt im Schlabberhemd wie jeder.
Da fällt mir ein, irgendwie Bamberger Psalter, da siehst du, der hat hier die Bauch, der hat hier ein Sixpack und den siehst du durch das Kettenhemd durch. So viel dann auch wieder zu, wie viel Polsterung trägst du drunter.
Ja.
Aber es könnte auch sein, dass die zeitgenössischen Künstler das einfach auch cool fanden, jemanden so darzustellen. Das ist nicht unbedingt
die Wirklichkeit. Wie weit das der Wirklichkeit entspricht, würde ich jetzt ein bisschen anzweifeln halt.
Hm.
Vielleicht hatte der Kerl halt ein Sixpack und das war sein Merkmal. So.
Ja, oder? Also es könnte auch sein, vielleicht sah das cool aus in der Abbildung, vielleicht sah das cool aus, wenn er die Rüstung zur Parade trägt und wenn er im Kampf ist, trägt er irgendwie was anderes drunter. Aber es deutet schon vieles auf wenig Polsterung hin im 13. Jahrhundert.
Das ist aber auch schon wieder eine Thematik, glaube ich, wo man, glaube ich, eine Stunde auch wieder philosophieren, weil.
Na klar.
Um es kurz anzuschneiden, ich glaube, da ist die Wahrheit nämlich auch irgendwo dazwischen. Also zwischen keiner Polsterung, wie es jetzt viele ja machen, ich ja auch, mit nur einer Wollkotte, Schrägschicht Tunika oder nenn es wie du möchtest drunter, bis hin zu leicht gepolsterter Unterbekleidung. Die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich gab es auch beides.
Und mit mehr Aufwand verbunden, unterschiedlich stark gepolstert an verschiedenen Stellen. Mhm. Also, es ist ja alles. Wenn du eine maßgefertigte Rüstung hast, nehmen wir an, es ist so,
ja,
dann hast du vielleicht auch eine maßgefertigte Unterrüstung.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du dir das leisten kannst, kannst du es, glaube ich, schon gut einfach mal mutmaßen, dass das drunter auch sehr, sehr passgenau war. Wobei, wir wissen auch, es ist jetzt egal, ob du diese, ich nehme ganz viele Schichten Leinen und schichte die Variante Polsterung baust oder halt mit Wolle oder was auch immer, es wird immer ja steifer.
Ja.
Und ab einem gewissen Punkt kann es so gut geschnitten sein, wie es will. Du bekommst es nicht so hin, dass die Bewegung noch hundertprozentig gegeben ist.
Ja.
Beziehungsweise, dass es den Abbildungen nahe kommt, dass es halt immer noch diese komplett schlanke, eng sitzende Silhouette hat.
Das ist auch nicht so ganz. Bei mir so, wenn ich für jemanden Kettenhemd umarbeite, dann frage ich als erstes, was trägst du drunter, was willst du drunter tragen? Und es lohnt sich halt stark, wenn der wenig drunter trägt. Und wenn er jetzt aber wirklich starke Polsterung hat, dann macht es schon gar nicht mehr so viel Sinn, das jetzt an den Körper anzupassen. Dann machst du halt okay, diese Formgebung, was wir angesprochen haben. Aber das ist jetzt wirklich, da geht es ja nicht mehr um einzelne Reihen von den Ringen, sondern
was muss man so grob passen. Was auch ein Thema ist mit der Polsterung, wenn es zu eng ist, mit Polsterung kommst du schon gar nicht mehr rein, richtig. Mhm. Weil das schoppt sich dann an den Ärmeln vor allem so brutal und das dann da wieder vorzuziehen, ist ein unwahrscheinlicher Scheiß. Das ist mit einer Wolltunika manchmal schon echt nicht so leicht, wenn sich der Ärmel irgendwo relativ weit oben geschoppt hat. Und ich habe jetzt an meiner Polstertunika, also an der Wollkotte, die ich drunter trage, was nur ein bisschen dickere Wolle ist, habe ich schon relativ enge Ärmel. Also da komme ich auch mit den Handgelenken gerade noch so durch. Und trotzdem mit Ringpanzer, das schoppt sich hoch.
Dann machst du eine Schlaufe um
Habe ich schon mal probiert, schneidet ein wie Scheiße. Mhm. Zieht es trotzdem zurück, schneidet ein wie Scheiße. Und wenn du Pech hast, hat es dir dann den Ärmel so weit nach hinten geschoppt, dass du aus der Schlaufe nicht mehr rauskommst.
Ah, shit.
Und dann hast du halt den Finger die ganze Zeit in der Schlaufe und weil es geschoppt ist, hast du dann den Druck auf den Finger drauf und schneidet dann ein wie Scheiße. Also würde ich nicht empfehlen. Das halte ich für sehr unrealistisch.
Okay.
Erfahrungswert. Also ich habe es probiert, bei mir hat es nicht gut funktioniert.
Also dann lieber passende
Rüstung. Was wir festhalten können, aber für jeden, der jetzt vorhat, sich ein Kettenhemd, Ringpanzerhemd anzupassen, es sollte halt erstmal dann der Unterbau stimmen. Also überlegt euch vorher, was ihr drunter tragen wollt und im Idealfall macht das Ding vorher fertig.
Ja.
Und fangt erst dann mit dem Ringpanzer an.
Das ist ein guter Rat. Und du kannst halt, idealerweise gehst du zu jemandem, der sich auskennt mit Textilschneidern, der macht dir eine Tunika oder ein Obergewand. Wenn du es jetzt gepolstert haben willst, kannst du es auch schneidern lassen.
Ja.
Dann passt es schöner.
Also da ist auf jeden Fall, wenn es eng sitzen soll und gepolstert sein soll, dann ist eine Ärmelkugel zum Beispiel Pflicht.
Mhm. Wenn du ein bisschen low budget bist, dann kannst du so einen, du willst halt geschützt sein im Kampf und nimmst deswegen so einen Gambeson von der Stange.
Ja.
Dann schneidest du hier an den Ellenbogen raus und machst dann nur den Stoff ohne Polsterung und machst vielleicht im Rücken auch einen Schlitz. Dann kannst du besser bewegen.
Oder ihr lasst es einfach.
Lass die Scheiße weg.
Ja, weil tatsächlich dieser Gedanke kommt halt daher, weil wir modernen Sportkampf machen und Montag früh in die Arbeit gehen wollen. Da kommt das her.
Ja, ja.
Und da kommen auch die Probleme her. Auch mit, die Polsterung muss so dick sein und so weiter. Ne? Also, wenn wir uns mal 13. Jahrhundert Kampf anschauen, gegen einen Reiter mit Lanze im Anschlag auf dem Pferd, der auf dich zureitet, da bringt dir der Ringpanzer auch herzlich wenig. Er ist besser, wie wenn du ihn nicht hast, aber alleine die Wucht, die da dahinter ist, ein Pferd, was auf dich zugaloppiert, am besten galoppierst du auf den Typen nämlich auch noch zu.
Ja.
Und dann trifft dich diese doppelte Energie, die ihr aufeinander habt, und der Typ hat die Lanze im Anschlag.
Mhm.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Da ist dir das bisschen Polsterung drunter scheißegal.
Mhm.
Oh doch.
Möglich, ja.
Wollen wir es ausprobieren?
Nee, aber ich denke jetzt an dieses Video, das der Arne von Lochröden, Arne Kürz heißt er, glaube ich.
Arne Kürz, ja.
Der hat sowas mal ausprobiert und das Kettengeflecht hat erstaunlicherweise sogar den Lanzenanritt gehalten. Also,
oh, krass.
Okay. Aber du musst dann so Dinge...
Aber ob das gehalten hat, also...
Ja, was passiert mit dem drunter?
Genau, das ist der Punkt. Also die alleine durch diese Kraft, die auf deinen Körper einwirkt. Es muss keine penetrierende Verletzung werden. Also dass die Lanze dann in dir steckt, auf das lasse ich mich ein, dass das nicht passiert. Aber was dann hämatommäßig in deinem Körper los ist, ob du vielleicht, ob sich das Lungenfell und das Brustfell voneinander löst und du hast einen Pneumothorax. Herzlichen Glückwunsch, das hat auch
Feierabend. Und da meinst du jetzt, Polsterung bewirkt da gar nichts.
Ja.
Kommt drauf an, wenn es das wirklich so hart gekochtes Leder wäre oder sowas.
Sehr spekulativ aber auch schon wieder, oder?
Ja, klar.
Also ich
glaube, also alles spekulativ in dieser Folge.
Ich glaube es tatsächlich weniger, dass das so viel bringt. Also ob dir das jetzt am Ende vom Tag wirklich das Leben retten würde, ich weiß es nicht. Und ob du auf diese paar Prozent quasi dann setzen würdest und dafür läufst du den ganzen Tag wie so ein Michelin-Männchen gepolstert.
Ja. Ja, das ist das andere. Also du willst ja auch mobil sein und dein Körper die Temperatur regeln können. Wenn die Polsterung dich jetzt maßlos zum Schwitzen bringt, dann sieht es schwierig aus in warmen Ländern.
Ja, also ich glaube, dass ganz viel von diesem Gedankengang her, dass sich die Rüstung halt vor allem hundertprozentig schützen muss, dass das unser modernes Sportdenken ist, ich gehe Montag wieder in die Arbeit.
Ja, wir tragen die Rüstung für 4 Stunden auf dem Event und andere tragen die vielleicht nicht 24/7, aber häufiger.
Und wollen ja wirklich komplett ohne irgendwas dabei heraus, also ohne irgendeine Art von Verletzung aus der ganzen Sache rauskommen.
Ja.
Alleine die Verwendung von Handschuhen auf Abbildungen, wenn du darüber nachdenkst, wir haben es gerade gehabt, Panzerhemden, langärmlich die Finger aber freilassen.
Mhm.
Was ist das Erste, was du bei einem modernen Schaukampf, Feldschlacht, Gedöns schützt?
Ja, die Finger mit mega fetten Handschuhen.
Das ist das Wichtigste, weil ansonsten kriegst du einmal die 2 mm Eisenschiene drauf und dann uiuiuiui.
Und ansonsten, wenn du jemand bist, der Fechten trainiert oder so, dann versuchst du das auch mit Können zu vermeiden, mit Ausweichen, ne?
Gut, das funktioniert halt in den Schlachtnachgestellgedöns halt gar nicht.
Ja, bei uns nicht, im Hobby, ne.
Ja,
das ist vielleicht auch der Unterschied.
Kennst du diese modernen Fechthandschuhe für so diese schlagenden Verbindungen und so?
Mhm.
Die sind oft Leinen mit Rosshaar gefüttert.
Ja.
Brutal steif, brutal fest, aber halt, die schützen halt auch wirklich.
Ja.
Richtig krass, so ein Ding. Also wenn ihr sowas mal live sehen könnt, ist schon interessant, was eigentlich Polsterung halt machen könnte.
Mhm.
Rosshaar mit Leine. Die Dinger sind schon krass. Ja. Und die schützen auch halt alleine, auf jeden Fall, ja. Wobei ich immer noch glaube, Lanze und Pferd und Reiter, also
ja,
durch mich, aber
wir reden von viel Energie.
Dem geht es danach nicht gut, das definitiv.
Viel Impact.
Ja.
Okay. Ja.
Wobei, heute ist Ausschweiffolge, würde ich sagen. Es gibt so eine Stelle im Passival.
Ja.
Wo sie am Tag vorm Turnier das Kämpfen anfangen, die Ritter, weil ihnen langweilig ist.
Mhm.
Und am Anfang ist es noch freundschaftlich und dann irgendwann kommt die Stelle, wo sie halt alle in Rage sind und dann hacken sie sich halt richtig den Kopf ein gegenseitig. Und da gibt es so eine Stelle, schlecht aus dem Gedächtnis zitiert, dass sie quasi jeden Trick, den sie kennen, um quasi sportlich zu kämpfen, vergessen oder halt lassen und es dann halt ein ernster Kampf wird.
Oh.
Also scheinbar wurde dann in diesem Turnierkontext schon darauf geachtet, dass man sich ja gegenseitig jetzt nicht unbedingt mit Absicht umbringt.
Ja.
Das ist eine schöne, schöne Stelle im Passival.
Das gibt zu denken, ja.
Ja, okay. Ich glaube, das war ein schöner Abschluss, oder?
Ja.
Okay.
Also liebe Zuschauer.
Beides.
Bleibt sportlich.
Nicht auf die Finger, man muss Montag ins Büro.
Ja.
Und jeder, der jetzt Lust bekommen hat, sich mit Kettenhemden und Ringpanzern länger zu beschäftigen, schaut bei Sebastian auf seiner Homepage und auch auf seinem Instagram vorbei. Da zeigt er unwahrscheinlich viele Funde, viel Zeug, das er selber gebaut hat.
Mhm.
Super interessant, da habt ihr mal auch Bilder zu dem ganzen Zeug, was wir jetzt ein bisschen erzählt haben.
Ja, ja. Und insbesondere, wenn ihr wollt, dass ich eins für euch schneide, sowas biete ich an.
Oder ein Werkzeugset, um das Ganze mal auszuprobieren selber.
Ja, das auch.
Dann hätten wir den Werbungspart für diese Folge auch runtergebracht.
Aber ansonsten lasst uns wissen, wie euch das Format gefallen hat. Also wollt ihr uns sehen oder ist euch der Podcast lieber?
Ihr könnt ja beides haben. Also an die Leute auf Spotify nochmal Grüße.
Ja, wir werden es auch nicht immer schaffen, ne?
Ja, definitiv nicht. Aber ja, war auf jeden Fall mal schön mit Video und ich würde sagen, wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Kettenhemd umbasteln, weil, also, es kann frustrieren, macht aber Spaß und am Ende lohnt sich's.
Ja.
Baut auf jeden Fall die Achseln um, das muss sein, Leute. Das muss sein.
Baut die Achseln um.
Und lasst die Scheiße weg, damit wir das heute auch schon mal gesagt haben. Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao.
Bis dann. Tschüss.